Liebe Geschwister, ich darf euch auch ganz herzlich grüßen zu unserem heutigen Gottesdienst. Wünsche uns eine gesegnete Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus unter seinem Wort, und wir dürfen unseren Herrn bitten, dass er uns heute wieder das Wort aufschließt, dass er zu uns reden will. Wer seine Bibel gut kennt, der weiß, dass es die sogenannten kleinen wie auch die sogenannten großen Propheten gibt. Der weiß auch, dass es insgesamt 12 kleine Propheten gibt. Und er weiß sicherlich auch, dass der letzte dieser kleinen Propheten der Prophet Maleachi ist. Und es gibt einige Gründe, mal diesen Propheten Maleachi zu studieren, ihn zu lesen. Das wollen wir heute Morgen mal tun. Wie gesagt, es gibt also einige Gründe. Zum Beispiel in Matthäus 11, da erklärt unser Herr Jesus Christus dem Volk, wer Johannes der Täufer ist. Und welches Buch zitiert er da? Das Buch des Propheten Maleachi. Matthäus 11, Vers 10 in Verbindung mit Maleachi 3, Vers 1, da heißt es, denn dieser ist es, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Engel vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Dann geht es weiter. In Römer 9 spricht der Apostel Paulus ja von der Souveränität, von dem Ratschluss Gottes, ja, und von dem für uns so schwer zu packenden, so schwer zu verstehenden Geheimnisthema der Erwählung Gottes. Und worauf bezieht sich der Apostel Paulus? Wiederum auf das Buch des Propheten Maleachi, Römer 9, Vers 13, in Verbindung mit Maleachi 1, ja, diese Verse 2, 3. Und in Römer 9, 13 heißt es ja, ich habe Jakob lieb und ich hasse Esau. Dieses harte, herausfordernde, zumutende Wort Gottes. Und dann kommen die Väter der Kirchengeschichte bis hinein in die Reformationszeit und haben in Maleachi 1, Vers 11 einen wunderbaren Beleg gefunden für Jesus Christus. Denn da heißt es, aber vom Anfang der Sonne bis zu ihrem Niedergang ist mein Name herrlich unter den Heiden. Also der Name, der keinem anderen Namen gleicht, der Name Jesus Christus. Also das sollen nur einige Beispiele sein, aber sie sollen halt genügen, um wirklich mal diesen Propheten Maleachi zu studieren. Und bevor wir auf diesen Predigttext eingehen, dem der zugrunde liegt, zunächst mal noch einige Vorbemerkungen. Maleachi und seine Zeit. Das ist so die Zeit zwischen den Propheten Haggai und Sacharja einerseits und Esra bzw. Nehemia andererseits. Und irgendwo dazwischen ist der Prophet Maleachi anzusiedeln. Also etwa in der Mitte des 5. vorchristlichen Jahrhunderts. Wie waren damals zur Zeit des Propheten Maleachi die Verhältnisse? Das Nordreich existierte ja schon gar nicht mehr. Juda ist teilweise wieder aus der Gefangenschaft, aus der babylonischen Gefangenschaft nach Jerusalem zurückgekehrt, hat den Tempel wieder aufgerichtet, hat sich so halbwegs mit dieser persischen Macht da solidarisiert oder arrangiert, und ja, man lebt jetzt so halb vor sich hin. Wie? Man hat den Eindruck, das Format fehlt, nicht alles wird so ein bisschen kümmerlich und oberflächlich, Moral und Glaube bröckeln, Religionen blühen, das Engagement fehlt und man macht Kompromisse, man dreht sich viel um sich selbst. Und die Dynamik der Heilsgeschichte hat die Menschen damals überhaupt nicht mehr bewegt. Und was erschreckend ist festzustellen, es macht sich so eine Ignoranz gegenüber dem lebendigen Gott bemerkbar. Gottesfurcht fehlt, kurz und knapp gesagt, ein enormer geistlicher Substanzverlust in der damaligen Zeit. Erstaunliche Parallelen zu unserer Zeit heute. dass Malachi und seine Zeit, Malachi und seine Person, da gibt es eigentlich nicht allzu viel zu berichten. Man weiß eigentlich gar nichts so Rechtes über ihnen. Was man weiß, ist, was der Name bedeutet. Mein Bote. Und wir wissen ja, dass hinter biblischen Namen in der Regel biblische Botschaften stecken. Und so auch hinter diesem Namen. So auch hinter diesem Namen steht eine Botschaft, dass trotz dieses enormen geistlichen Substanzverlustes damals immer noch Hoffnung besteht. Wenn der lebendige Gott in solchen Zeiten sogenannte Malachis schickt, dann besteht immer noch etwas Hoffnung. Viel schlimmer ist es, liebe Geschwister, wenn das Wort Gottes gar nicht mehr da ist. So wie wir es zum Beispiel in 1. Samuel 3, Vers 1 lesen, bevor Samuel auftritt, dass es da heißt, dass das Wort Gottes recht selten geworden war. Also das ist noch viel schlimmer. Aber so besteht zumindest noch etwas Hoffnung. Malachi und sein Stil, da wird es schon hochinteressant. Das Besondere an diesem Buch Malachi ist, dass der Prophet ja all das, was er sagt, was er da ausdrückt, in Gesprächen sagt, es finden da immer wieder Gespräche statt, und zwar Gespräche so nach dem Motto, Gott sagt oder Gott sagt über Malachi, ihr aber sagt. Ja? Gott sagt, ihr aber sagt. Nur mal zwei kleine Beispiele. Malachi 2, Vers 17, da heißt es, ihr macht den Herrn unwillig durch eure Reden. Und jetzt kommt es, und ihr sprecht, ja, womit machen wir ihn denn unwillig? Oder Malachi 3, Vers 8, ist es recht, dass ein Mensch Gott täuscht, wie ihr mich täuscht? Und jetzt wieder, und ihr spricht, ja, womit täuschen wir dich? Das ist also auffällig, wenn man dieses Buch Malachi liest. Und wir wollen heute Morgen, wollen wir mal ein solches erstes Gespräch dieser Art nehmen. Und zwar Malachi 1, wir wollen da die ersten 5 Verse betrachten. Also Malachi 1, die Verse 1 bis 5. Und da lesen wir also jetzt Folgendes. Dies ist die Last, die der Herr redet, wider Israel durch Malachi. Und jetzt kommt es wieder. Ich habe euch lieb, spricht der Herr. So sprecht ihr. Ja, womit hast du uns lieb? Und dann geht es weiter. Ist nicht Esau Jakobs Bruder, spricht der Herr. Und doch habe ich Jakob lieb und hasse Esau. Und habe sein Gebirge öde gemacht und sein Erbe den Schakalen zur Wüste. Und ob Edom auch sprechen würde, wir sind verderbt, aber wir wollen das Wüste wieder erbauen, so spricht der Herr Zebaoth, also werden sie bauen, so will ich abbrechen. Und es soll heißen, die verdammte Grenze und ein Volk, über das der Herr zürnt ewiglich. Das sollen eure Augen sehen, und ihr werdet sagen, der Herr ist herrlich in den Grenzen Israels. Wir wollen noch mal still werden. Ja, Herr Jesus Christus, wir wollen dir von Herzen danken, dass wir auch diesen Propheten Malachi studieren dürfen. Es ist schließlich dein Wort, und dieses Wort hat sicherlich auch uns heute eine Menge zu sagen. Aber dass das möglich ist, geht nur, wenn du uns dieses Wort aufschließt, und darum wollen wir dich von Herzen bitten, dass du es tust, dass du uns das mitgibst, was für auch die kommende Woche wichtig ist in unserem Leben. Und so geben wir dir alle Ehre und loben und preisen deinen herrlichen und deinen heiligen Namen. Amen. Was macht, liebe Geschwister, was macht dieses erste Gespräch so höchst bemerkenswert? Und zwar, ja, es liefert uns quasi einen kleinen dogmatischen Exkurs, nicht über unseren Herrn und Heiland. Finde ich höchst interessant. 5 Verse, die uns an der Schnittstelle vom Alten Testament zum Neuen Testament, auch wenn nach Malachi es noch ungefähr so 400 Jahre dauerte, bis unser Herr und Heiland Jesus Christus geboren wurde. Aber 5 Verse, die uns an dieser Schnittstelle vom Alten zum Neuen Testament zeigen, wie der lebendige Gott ist. vier ganz entscheidende Merkmale. Die Gottes Liebe, Vers 1. Dann dieses schwer zu verstehende und schwer zu packende Thema Gottes Erwählung, Vers 2 bzw. Vers 3. Dann Gottes Zorn oder Gottes heiliger Zorn, was heute weitgehend vermieden wird, weitgehend ausgeblendet wird, Vers 4. Und Gottes Herrlichkeit, Vers 5. Gottes Liebe, Gottes Erwählung, Gottes heiliger Zorn, Gottes Herrlichkeit. Also vier entscheidende Merkmale, ja, damit wird unser Herr und Heiland beschrieben. Und wir wissen ja alles, was in Gottes Liebe drinsteht, Güte, Barmherzigkeit, Treue, Geduld und so weiter und so weiter. Also das macht dieses Gespräch wirklich höchst interessant. Nun sind wir uns alle darüber im Klaren. Über jedes einzelne göttliche Merkmal könnte man ein ganzes Wochenseminar halten. So, aber wir wollen es mit Gottes Hilfe versuchen, diese Punkte, ja, ich sag's mal so, auf 3/4 Stunde zu komprimieren. Fangen wir also mal an mit Gottes Liebe. Und der lebendige Gott fängt ja auch ganz wunderbar an mit dem Propheten Malachi. Wenn man sich einmal mal die Mühe macht, diese sogenannten kleinen Propheten und beziehungsweise die großen Propheten sich zur Brust zu nehmen und vor allen Dingen insbesondere die ersten 2, 3, 4 Verse da unter die Lupe nimmt, dann wird man nämlich feststellen, dass keine Verse so beginnen wie diese Verse am Anfang bei dem Propheten Malachi. Ich möchte mal nur einige wenige Beispiele da herausgreifen. Amos beginnt also wie: Der Herr wird aus Zion brüllen. So beginnt er. Der Prophet Joel kündigt gleich am Anfang die Heuschreckenplage an. Hosea kündigt das Strafgericht Gottes gleich am Anfang an für den Götzendienst, für die Abgötterei Israels. So, und wie beginnt jetzt der Prophet Malachi? Das ist ja einfach fantastisch, wenn es da heißt: Ich habe euch lieb, spricht der Herr. Liebe Geschwister, was ist das für ein Anfang? Was ist das für eine Botschaft? Da sagt Gott nicht: Rafft euch mal auf oder reißt euch mal zusammen, krempelt die Ärmel hoch, sondern er sagt: Ich habe euch lieb. Was ist das für eine Liebeserklärung? Was ist das für eine Liebesbotschaft Gottes? Also ganz fantastisch, wie hier Gott mit dem Propheten Malachi anfängt. Natürlich kennen wir diese Liebesbotschaften, diese Liebeserklärungen aus dem Alten Testament zu Genüge. Ich möchte auch da mal einige aufhören. Nicht? Im 5. Buch Mose, Kapitel 7, in den Versen 7 und 8, da sagt Gott ja: Ich habe euch erwählt, aber nicht deshalb, weil ihr so schön, so stark und so groß seid oder sonst irgendetwas, sondern weil ich euch lieb habe. Oder wir kennen dieses ganze bekannte Wort aus Jeremia 31, Vers 3, ich habe dich je und je geliebt und deshalb habe ich dich aus lauter Gnade und Güte zu mir gezogen. Oder Jesaja 43, Vers 4, weil du so wert vor meinen Augen geachtet bist, musst du herrlich sein und ich liebe dich. Und dann nochmal Hosea 2, Vers 21, ich will mich in Ewigkeit mit dir verloben. Also alles wunderbare Liebeserklärungen, Liebesbotschaften unseres lebendigen Gottes. Und das weitere Besondere ist, dass an dieser alttestamentlichen Liebesbotschaft des lebendigen Gottes da aus Malachi, dass diese Botschaft nicht nur am Anfang steht, sondern, tja, es fällt ja auf, dass da überhaupt keine Voraussetzungen, überhaupt keine Vorbedingungen genannt werden. Also es ist eine voraussetzungslose, eine bedingungslose Liebeserklärung, Liebesbotschaft unseres lebendigen Gottes. Und diese Botschaft, liebe Geschwister, diese Botschaft, die am Ende des Alten Testamentes nochmal recht klar, recht deutlich, recht laut wird, und das ist jetzt das Wunderbare auch für uns, diese Botschaft, die wird jetzt im Neuen Testament nochmal ein Vielfaches verstärkt. um ein Vielfaches verstärkt. Wenn es zum Beispiel in Römer 5 ab Vers 6 heißt, dass Gott uns seine Liebe in Jesus Christus erwiesen hat, als, und jetzt beachten wir bitte die Steigerung, als wir noch Gottlose waren, einige Verse später, als wir noch Sünder waren, noch einige Verse später, als wir sogar noch seine Feinde waren. Als wir noch seine Feinde waren. Dann Johannes 3, Vers 16, den wir ja alle in- und auswendig kennen, dieses Wort hier, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das niemand, der an ihn glaubt, verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Oder noch ein letztes Beispiel, 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 1, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Nur ein minimaler Auszug von Versen, die Liebe Gottes zu uns also deutlich machen. Das heißt, dass Gottes Liebe, liebe Geschwister, so groß ist, dass er sich in seinem eingeborenen Sohn auf Golgatha für unsere Schuld, für das, was wir Böses in uns tragen, sich hat ans Kreuz schlagen lassen. Die Liebe Gottes ist so groß, dass er das alles hat ertragen lassen, hat alles ertragen lassen, als uns Menschen zu verlassen, als Menschen wirklich in die Verlorenheit gehen zu lassen. Und das darfst du heute Morgen noch einmal oder neu oder wieder hören, auch wenn dir das natürlich schon längst bekannt ist. Du als Gotteskind, der schon Jahre oder Jahrzehnte mit ihm unterwegs bist, der lebendige Gott liebt dich. Egal, ob du momentan wütend, ob du genervt, ob du verärgert, ob du verletzt, ob du schuldig, ob du ängstlich, ob du belastend, ob du hoffnungslos bist, du darfst heute Morgen wieder ganz neu hören, der lebendige Gott liebt dich. Und allein auf diese Liebe gegründet, darfst du mit dem Herrn weitergeben, darfst du dein Leben weiterführen, darfst du diese Liebe dem Herrn gegenüber erwidern und darfst du diese Liebe auch an andere weitergeben, liebe Geschwister. Denn Römer 5, was sagt Römer 5 auch noch? Dass die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist. Deswegen, ich höre das manchmal so in Gebeten, deswegen brauchen wir nicht, um die Liebe Gottes zu bitten, also schenke uns diese Liebe. Nein, diese Liebe ist ja bereits in unseren Herzen ausgegossen. Es gilt darum, dass wir sie jetzt auch anwenden. Darum geht es, liebe Geschwister, darum geht es. Aber ich denke, das macht gerade Christsein aus, dass du die Liebe Gottes erfährst, dass du sie erlebst und dass sie dich erfüllt, liebe Geschwister. Und nicht irgendwelche Formalien, was weiß ich, Taufe, Konfirmation, Kirchenzugehörigkeit, Gemeindezugehörigkeit oder kirchliche Beerdigung und was es da sonst noch alles gibt. Sondern dass du die Liebe Gottes erfährst, dass du sie erlebst, dass sie dich wirklich erfüllt. Und wir hatten es ja vorhin schon am Anfang gesagt, auch was die Liebe Gottes anbetrifft, wie auch die anderen Wesensmerkmale Gottes. Wir könnten über jeden Punkt ein ganzes Wochenseminar halten. Und über dieses Thema Liebe Gottes könnten wir unendlich viel sagen. Aber wir wollen wenigstens ein ganz entscheidenden Aspekt herausgreifen, dass wir wissen dürfen um die Unveränderlichkeit der Liebe Gottes. Um die Unveränderlichkeit der Liebe Gottes. Ja, die von unserer Seite aus ja recht brüchig ist. Das müssen wir ehrlich zugeben. Und liebe Geschwister, was ist das wirklich für ein großes Geschenk deines Gottes? Dass du dich auf eine Sache absolut verlassen kannst, dass sich seine Liebe dir gegenüber nie verändern wird. Dieser Satz, ich habe dich lieb oder ich liebe dich, der wird noch in alle Ewigkeiten über dein Leben stehen. Dieser Satz, ich liebe dich. Und deswegen kann uns auch hier auf Erden nichts von der Liebe Jesu Christi scheiden. Lesen wir Römer 8, die Verse 35 bis 39, da wird es ja in aller Ausführlichkeit beschrieben. Nachdem wir also jetzt, ich sag mal nur ganz komprimiert, aber schon wirklich etwas Großartiges, etwas Wunderbares über die Liebe Gottes gehört haben, würde man doch jetzt meinen, dass das Volk Gottes in Jubel ausbricht. Nicht, dass es also wirklich da, also dass das Volk, ich sag mal so, ein Halleluja anstimmt, nicht, dass es Gefühle des Glücks hat, dass es jetzt wirklich anbetend da vor Gott auf die Knie geht. Und liebe Geschwister, nichts von alledem. Nicht, wir hören diese, ja man möchte schon fast sagen, diese dreiste, diese freche, diese trotzige Frage, nicht, wo einem ja der Mund offen stehen bleibt, ja, womit hast du uns denn lieb? Tja, womit hast du uns denn lieb? Also das ist totaler Liebeszweifel, da würde ich sagen, das ist noch harmlos ausgedrückt. Das ist schon eine dermaßen Arroganz, Ignoranz, Verachtung der Liebe Gottes. Nicht, man stellt sie förmlich in Frage, nicht überhaupt keine positive Reaktion beim Volk auslösend. Also es ist erschreckend. Diese Frage, womit hast du uns denn lieb? Ja, liebe Geschwister, wenn man die Liebe Gottes wirklich missachtet, dann lädt man in der Tat nun wirklich eine unglaubliche Schuld auf sich. Und wir wissen, bei Maleachi und bei vielen Propheten wird ja die Schuld Israels mit einem Treuebruch verglichen. Das heißt, dass der lebendige Gott wirklich um Israel geworben hat, wie ein Bräutigam und seine Braut, aber sein Volk dann Ehebruch begangen hat und es mit anderen getrieben hat. Nicht erinnern wir uns an das drastische Bild beim Propheten Hosea. Wir alle wissen, welche Person er zur Frau nehmen musste. Und an diesem Beispiel hat er gezeigt, wie das Verhalten Israels zum lebendigen Gott ist. Denken wir nur an dieses drastische Beispiel da beim Propheten Hosea. Und die Ignoranz der Liebe Gottes, die Verachtung der Liebe Gottes, ja, wo man bei Volk Israel manchmal den Eindruck hat, dieses, was sie einfach weggeschmissen haben. Nicht, das ist sicherlich eines der größten und schwersten Fehler, die Israel begangen hat. Ja, und die Folgen kennen wir aus dem Alten Testament. Nicht Salomo, sag ich mal, verlor sozusagen den Segen Gottes. Das Reich wurde geteilt und beide Reichen gingen unter. Was sonst alles noch da so geschehen ist. Und das ist natürlich heutzutage eine ganz, ganz, ganz ernste Warnung an jeden Menschen. Wer nämlich wirklich die Liebe Gottes, die in Jesus Christus Mensch geworden ist, wer diese Liebe Gottes verachtet, ignoriert, verspottet, wer sie nicht heilig hält, muss mit der Schuldanklage Gottes also wirklich rechnen. Liebe Geschwister, das ist ja nicht nichts, was da vor 2000 Jahren auf Golgatha geschehen ist, dass der lebendige Gott sich in seinem eingeborenen Sohn hat hinrichten lassen. Und damit hat er ja gerade seine Liebe bewiesen, dass er unsere Schuld auf sich wirklich da genommen hat. Und weil uns Gott eben liebt, deswegen zwingt er uns auch nicht in solch eine Beziehung hinein. Es wäre ja für den lebendigen Gott überhaupt kein Problem gewesen, alle seine Geschöpfe, ich sag's mal so, so zu programmieren, dass wir alle gläubig werden. Wäre für ihn kein Problem gewesen. Hat er aber nicht gemacht. Warum? Weil er uns liebt. Und diese Liebe möchte eine freie Entscheidung des Gegenüber. Und das gelingt aber nur, wenn die Liebe des Gegenüber wirklich tief und echt ist. Wie gesagt, wenn man das liest, liebe Geschwister, wie kommt das Volk Gottes bloß zu dieser dreisten, frechen, trotzigen Frage, ja, womit liebst du uns denn? Kommen die bloß zu dieser Frage? Ich möchte nicht zu sehr da mit erhobenem Zeigefinger stehen, liebe Geschwister. Aber haben wir das nicht auch vielleicht mal hin und wieder, ich möchte es jetzt mal nicht so krass ausdrücken, aber Zweifel an der Liebe Gottes? Nicht, wenn wir unser Leben so anschauen, ja, wie durchschnittlich, wie fehlerhaft, wie notvoll, wie leidvoll, wie belastend, wie manche Lebensführungen Gottes gar nicht zu verstehen sind oder auch gar nicht nachvollziehbar sind, wieso der Glanz da über unserem Heiligungsleben fehlt und ich dann sagen soll, danke Herr, dass du mich liebst. Da merken wir schon, dass unser Glaube da mal ins Schwanken kommen kann. Und deshalb liegen ja auch Trotz und Verzagtheit so dicht beieinander. Aber woran erkennst du nun wirklich, dass der lebendige Gott dich liebt? Und ich meine, wir wissen das ja schon von Eltern her. Wir wissen das ja schon von Eltern her, dass wir gerade, weil wir ja unsere Kinder lieben, manches tun, das uns in ihren Augen nicht unbedingt liebenswert erscheinen lässt. Aber wenn wir das schon auf dieser kleinen irdischen Ebene begreifen, wie viel mehr dürfen wir das dann wirklich auch auf der göttlichen Ebene erfassen? Und liebe Geschwister, dass wir uns das nicht vom Widersacher nehmen lassen, was Gott wie eine große Überschrift über unser Leben geschrieben hat, ich habe dich lieb, dass wir uns das wirklich nicht nehmen lassen. Denn der lebendige Gott wendet sich nicht beleidigt ab oder enttäuscht ab, wenn du vielleicht den Satz, wenn auch nicht gesagt, aber vielleicht gedacht hast, Herr Jesus Christus, du sagst, dass du mich liebst, aber wenn ich mein Leben mir so anschaue, habe ich mir das doch hier und da etwas anders vorgestellt. Und wisst ihr, liebe Geschwister, wo dieser Gedankengang, ich habe mir mein Leben, Herr, so ein bisschen anders vorgestellt, wisst ihr, wo dieser Gedankengang sein absolut höchstes, erschreckendes Ausmaß gefunden hat, nämlich auf Golgatha? Betrachten wir mal das Volk. Was hat das Volk erwartet? Brot, Macht, Glanz, Herrlichkeit, Befreiung von der verhassten römischen Besatzungsmacht. Und stattdessen brachte Jesus Gnade, Vergebung, predigte die Umkehr. Also, Herr Jesus, das haben wir uns doch ein bisschen anders vorgestellt, als du auf diese Erde gekommen bist. Wir dachten jetzt wirklich, du richtest jetzt hier das Reich auf, jagst die Römer aus dem Lande. Das haben wir uns doch ein bisschen anders vorgestellt. Ja, und die Reaktion des Volkes war dann dementsprechend, nicht, sie haben dann so lange gewirkt, bis der Tod Jesu Christi eine beschlossene Sache war. So, und jetzt nehmen wir noch die hohen Priester und die Pharisäer hinzu. Nicht, denen entsprach Jesus Christus auch nicht nach ihrem Geschmack, auch nicht nach ihren Vorstellungen, denn er bedrohte ihre Macht, er hat ihren Stolz, ihren Hochmut kritisiert, nicht, er hat ihre Heuchelei, ihre Lüge entlarvt und somit hat auch diese Gruppe nicht eher Ruhe gegeben, bis der Tod Jesu Christi wirklich eine beschlossene Sache war. Da, auf Golgatha, findet dieser Gedanke, so haben wir uns das nicht vorgestellt, wirklich das erschreckende Ausmaß, liebe Geschwister. Aber unser lebendiger Gott, ja, er bleibt, oder wie wir schon sagten, er zieht sich nicht beleidigt und enttäuscht zurück, sondern er reagiert jetzt. Und jetzt kommen wir zu diesem zweiten Punkt, Gottes Erwählung. Es ist ein schwieriges Thema. Es kann sein, dass die Meinungen hier da auseinandergehen, das sage ich von vornherein schon mal. Es ist ein wirklich schwer zu verstehendes und schwer zu packendes Thema. Aber es wird hier erwähnt. Und sogar, man müsste im Grunde genommen sogar so sagen, Gottes Erwählung als Liebesbeweis, liebe Geschwister. Gottes Erwählung als Liebesbeweis. Wie gesagt, Gott zieht sich nicht enttäuscht, beleidigt zurück über diese trotzige, freche, dreiste Frage des Volkes, sondern er sagt hier zu seinem Volk, ich kann es euch sogar beweisen, dass ich euch liebe. Etwas, was menschlicherweise uns vollkommen abhanden geht, einen echten, klassischen Liebesbeweis zu bringen. Dafür sind wir einfach zu schwach und zu sündig. Und jetzt sagt Gott etwas, was wir sicherlich nicht erwartet hätten. Du kannst es nämlich daran sehen, dass ich dich erwählt habe. Und jetzt kommt der Satz, der eine Zumutung ist. Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Liebe Geschwister, es gibt Worte in der Bibel. die sind für uns sofort zugänglich. Mal einige Beispiele. Es gibt tröstende Worte. Denken wir am Psalm 23, Vers 4, wo es da heißt, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, ich fürchte kein Unglück, denn dein Stecken und Stab trösten mich. Es gibt also tröstende Worte. Es gibt natürlich auch mahnende Worte, nicht denken wir an 1. Johannes 1, Vers 8, wo es heißt, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, dann belügen, dann betrügen wir uns selbst. Es gibt auch lehrende Worte Gottes, nehmen wir sofort den ersten Vers aus der Bibel, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, ein lehrendes Wort. Dann gibt es natürlich auch ein aufforderndes Wort. Da kann man viele auffordernde Worte in dem Psalm finden, zum Beispiel Psalm 103, Vers 2, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und dann gibt es vielleicht auch noch verbietende Worte, nicht? Da musste ich an die 10 Gebote denken, du sollst nicht jenes, du sollst nicht das tun. Also, vielleicht gibt es noch mehrere verschiedene Worte, auf jeden Fall, das soll genügen. Das sind aber Worte, ja, da stehen wir hinter, die können wir akzeptieren. Aber jetzt, liebe Geschwister, jetzt gibt es eben auch Worte Gottes, bei denen, ich sag's mal so, bei denen der Theologe und bei denen der normale Christ, wie wir es sind, wirklich ins Grübeln kommen. Ja, Worte, die wir gar nicht verstehen können, ich möchte mal so sagen, Worte, die da irgendwie unserem menschlichen Verstand entgegenstehen. Und solch ein Wort ist eben auch dieses Wort hier, Maleachi 1, diese Verse 2 und 3, wo es da eben heißt, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Und liebe Geschwister, das müssen wir so sehen. In diesem Wort wird deutlich, dass Gott Menschen erwählt, die zu ihm gehören. Ist so. Im alten Bund war es Israel, also die Nachkommen Jakobs, nicht die Nachkommen Esaus. Wir wissen, Esau war der Ältere. Er wäre eigentlich dran gewesen. Er hätte eigentlich den Segen bekommen müssen. Aber schon bei der Geburt beider hat der lebendige Gott in seiner Weisheit, in seiner Souveränität klar festgelegt, dass der Ältere dem Jüngeren dienen wird. Jakob habe ich erwählt, obwohl er es nicht verdient hat. Das ist auch klar. Und er verwirft Esau, der von Gott lediglich über seinen Vater da so einen Mini-Segen bekommt. Das ist ein hartes, zunächst mal zumutendes Wort für uns. So, und dann schlage ich den Hebräerbrief auf, Kapitel 12, und lese ab Vers 16, dass nicht jemand sei, ein Gottloser wie Esau. Denn ihr wisst, dass er hernach, als er den Segen ererben wollte, verworfen wurde. Denn, obwohl er ihn mit Tränen suchte, fand er doch keinen Raum zur Buße. Tja, Gott hat ihn irgendwie nicht zur Buße finden lassen. Irgendwie hat man den Eindruck, keine Chance. Aber es ist eine Wahrheit der Bibel. Es gibt dieses zu spät. Dieses zu spät für den Menschen. Nun kannst du natürlich einwenden, ja, das ist ja alter Bund. Aber nein, liebe Geschwister, dieses Erwählungshandeln Gottes geht auch in den neuen Bund hinein, auch wenn viele fromme Christen das nicht so sehen wollen. Dass sie sagen, Gott kann doch nicht so sein. Aber liebe Geschwister, es geht nicht darum, ob Gott nicht, es geht nicht darum, dass wir uns jetzt denken, dass Gott jetzt so sein sollte, sondern es geht auch darum, wie der lebendige Gott sich in der Schrift uns präsentiert. Wie er in der Schrift wirklich dargestellt wird, darum geht es. Und nicht wie wir uns denken, dass Gott sein soll. Darum geht es. Judas Ischariot. Wir können uns ein Leben lang darüber aufregen, dass dieser Mann, ja, irgendwie keine Chance hatte. Verworfen. Wir können uns darüber aufregen. Wird uns aber geistlich keinen Schritt weiterbringen. Und ich sage es an dieser Stelle klipp und klar, ich weiß nicht und kann es auch nicht erklären, warum es dir, warum es mir, warum es uns wirklich geschenkt ist. Das kann ich nicht erklären. Aber Ich kann jeden Tag anbetend auf die Knie fallen und meinem Herrn danken, dass er mich erwählt hat. Das kann ich tun und das werde ich tun. Tag für Tag dafür danken. Denn wir haben keine Vorstellung, liebe Geschwister. Wir haben keine Vorstellung, was uns in der Ewigkeit bei Gott, was uns da erwartet. Da haben wir wirklich keine Vorstellung. Wir haben so ein bisschen Theorie. Theoretisch können wir uns ein bisschen was vorstellen. Aber wir leben, solange wir hier auf Erden sind, in dieser sündigen Welt und sind davon umgeben. Und deswegen kann ich jeden wirklich darum bitten, jeden Tag wirklich auf die Knie zu gehen und dem Herrn zu danken, dass er dich, dass er mich erwählt hat. Verstehen kann ich es nicht. Begreifen, erklären kann ich es nicht, sage ich ganz deutlich hier an dieser Stelle. Und dieses Thema Gottes Erwählung, ja, liebe Geschwister, es mutet uns was zu. Es mutet uns was zu. Denn da ist wirklich von einem Gott die Rede, ja, den kriegen wir so ohne weiteres nicht in unser Denken hinein. Das schaffen wir nicht. Dass Gott Menschen zum Heil erwählt, das nehmen wir gerne an. Halleluja. Das machen wir. Aber dass Gott auch ein Gott ist, der Menschen verwirft, der Menschenherzen verstockt, Pharao. Nicht? Da werden wir kleinlaut oder gar schweigsam. Der große Pfarrer, ich weiß nicht, ob er Pfarrer war, aber gehe ich mal von aus, Evangelist, wie er sich genau nannte, Krummacher, der hat solche zumutbaren Worte biblischer Torheit genannt. Und da musste ich so an das Kreuz denken. Das Kreuz ist ja auch so, aus menschlicher Sicht, eine Torheit, den einen und den anderen zum Ärgernis. Also er nannte solche zumutbaren Worte, zumutbaren Texte, zumutbaren Geschichte, nannte er wirklich Worte biblischer Torheit. Und wenn wir durch die Bibel gehen, liebe Geschwister, wir werden viele Worte, viele Texte, viele Geschichten finden, die uns wirklich da was zumuten. Ich möchte da nur mal einige Beispiele anwenden, nicht? Denken wir an diesen Tod von Usa. Usa, wer ist Usa? Usa war also derjenige, der, als diese Bundeslade da von diesem Wagen rutschte, nicht dahin sprang, nicht für Gott da einstehen wollte, um die da festzuhalten. Ja, und was passiert? Vor der Lade stirbt der Mann noch. Da würden wir doch vielleicht sagen, aber der hat es doch gut gemeint. Der hat doch da seine Hilfe angeboten. Nein, er stirbt vor der Lade. Warum? Ja, weil er die Grenze zum heiligen Gott überschritten hat. Wir haben ja überhaupt keine Vorstellung von der Heiligkeit Gottes. Das ist es doch. Oder nehmen Sie Hiob, die Kapitel 1 und 2, ebenfalls ein unfassbar zumutbarer Text. Was dieser Mann alles an schrecklichen Dingen da erlebt hat. Zunächst mal der wirtschaftliche und finanzielle Ruin. Dann der Tod seiner Kinder und schließlich noch mit eigener Krankheit geschlagen. Und als er mit all dem konfrontiert wurde, was sagt er da? Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Tja, das ist schon was Zumutbares. Aber ich denke, der gläubige Hiob wird gewusst haben, dass in all dem Schmerz, er hat hier seine Kämpfe gehabt mit dem lebendigen Gott, wenn man die ganzen über 30 Kapitel oder 40 Kapitel durchliest. Aber ich denke, dieser gläubige Hiob hat gewusst, dass in all dem Schmerz, in all diesem Leid, die Liebe, die Güte, die Treue Gottes feststeht. Das hat er gewusst. Das hat er gewusst. Psalm 136, das ist ja auch so ein interessanter Psalm. Der beginnt ja immer so, da wird also in jedem Vers eine Aussage über Gott gemacht. Und jeder Vers schließt immer damit, denn seine Güte währet ewiglich. Denn seine Güte währet ewiglich. So, und wenn Sie jetzt diesen 136. Psalm einmal durchgehen, dann werden Sie manche Verse finden, wo Sie auch sagen, ja, das ist schon eine Zumutung. Schon eine Zumutung. 136, Vers 10. Gott, der Ägypten schlug an ihren Erstgeburten. Da würde man auch sagen, und dann heißt es ja, denn seine Güte währet ewiglich. Da würde man auch sagen, ja, die armen Erstgeburten, die konnten ja nichts dafür, dass der Fahrer sich so gottlos verhalten hat, dass der so verstockt war. Aber es steht da, Gott, der Ägypten schlug, an ihren Erstgeburten, denn seine Güte währet ewiglich. Und dann Vers 15. Der Gott, der Pharao und sein Heer ins Schilfmeer stieß, denn seine Güte währet ewiglich. Ich weiß nicht, wie viele Leute das gewesen sind. Ob das ein paar Tausend gewesen sind, die da umgekommen sind. Nicht? Aber wenn wir jetzt Vers 1 lesen, danke dem Herrn, denn er ist sehr freundlich und dann, denn seine Güte währet ewiglich. Das singen wir mit Freuden mit. Das singen wir mit Freuden mit, liebe Geschwister. Aber bei diesen beiden vorherigen Versen, da würden wir sagen, da hätten wir den Zusatz, denn seine Güte währet ewiglich, hätten wir doch wegfallen lassen können. Nein, der liebe Gott, sage ich schon, der lebendige Gott hat es so gewollt, dass es da steht. Liebe Geschwister, er hat es so gewollt. Und trotzdem lösen diese Worte, die zunächst mal eine Zumutung ist, ich denke mal für uns Christen, lösen sie trotzdem Freude aus. Obwohl für die viele andere, wie Krummacher sagte, Worte biblischer Torheit sind. Und auch an solchen Worten, die uns eine Zumutung sind, ist es ganz wichtig, dass man trotzdem sich die Mühe macht, weiter zu forschen. Es gibt sicherlich Worte, wie Luther sagt, da nehme ich meinen Hut, da gehe ich weiter. Vielleicht verstehe ich das Wort nie oder mal später. Aber es lohnt sich auch bei bestimmten zumutbaren Worten, lohnt es sich wirklich auch weiter zu forschen. Gerade dieses Wort hier, Gott, der Pharao und sein Heer ins Schilfmeer stieß, denn seine Güte währet ewiglich. So. Versetzen wir uns einmal für einen kurzen Moment in die Situation des Volkes damals. 400 Jahre Unterdrückung. Der Pharao ist mit dem Volk umgegangen, wie er wollte. Er hat ihre Kinder getötet. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie auch Frauen vergewaltigt, keine Ahnung. Schrecklicher Frondienst. Und dann kommt Mose im Auftrage oder im Namen Gottes und holt das Volk aus der Knechtschaft heraus, indem dieses Volk durch die mächtige rechte Hand Gottes trocken durch das Schilfmeer geht. So, und jetzt steht das Volk am anderen Ufer. Die Gefahr ist aber noch lange nicht gebannt. Am anderen Ufer oder schon auf diesem trockenen Durchgang stehen schon Pharao und sein Heer. Ich weiß nicht, was die Menschen da plötzlich gedacht haben. Zurück wieder in die Knechtschaft, Kinder werden getötet, Frauen werden vergewaltigt, harter Frondienst. Und dann erleben sie das nächste großartige Wunder, diese Wassermauern brechen zusammen, brechen über dieses ägyptische Heer zusammen und ertränken es. Liebe Geschwister, dass jetzt das Volk dasteht und aus voller Kehle mit Freuden singt, der Herr hat Pharao und das Heer in das Schilfmeer gestoßen, denn seine Güte währet ewiglich. Das ist doch nachvollziehbar. Da hätte auch ich mitgesungen. Und vielleicht nochmal ein allerletztes Beispiel, was zumutbare Texte anbetrifft oder Geschichten anbetrifft. Ananias und Sapphira. Die verkaufen ja ihren Acker. Und legen eine hohe Spende den Aposteln zu Füßen. Einen Teil der Spende erhalten sie zurück. Das war ja nicht schlimm. Das war ja ganz legitim. Da hätte keiner was dagegen gesagt. Aber dass sie die Apostel belügen und somit auch den lebendigen Gott belügen, indem sie also sagen, dass sie den Acker so teuer verkauft haben, Klammer auf, in Höhe der Spende, Klammer zu. Das war eben dieses Vergehen. Und da würden doch viele, vielleicht auch viele Fromme sagen, naja gut, da sehen wir mal drüber hinweg. Schauen wir doch lieber diese beiden Leute an. Mit denen kannst du doch was anfangen. Die bringen sich doch in diese Gemeinde ein. Und was passiert? Einer nach dem anderen stirbt von den beiden. Tja. Ja, liebe Geschwister, das sind zumutbare Texte. Was wollen wir als Ergebnis da mitnehmen? Ich sag's mal so. Auch das ist echter Glaube, der nicht alle Dinge versteht, der nicht alles völlig erklären kann, dem manches zugemutet wird, aber ein Glaube, der in allem weiß, dass dieser in all seinem Handeln, auch in seinem Erwählungshandeln, dass es ein gütiger, ein gnädiger, ein liebevoller Gott ist. Das ist auch echter Glaube. Das möchte ich daraus mitnehmen. Ich sage es nochmal, erklären kann ich das nicht. Ich weiß es nicht, warum Gott so an uns gehandelt hat. So, und jetzt möchte ich noch zum Schluss noch auf diese beiden Punkte etwas schneller eingehen. Gottes Zorn, Gottes heiliger Zorn und Gottes Herrlichkeit. Gottes heiliger Zorn, wir sagten es ja vorhin schon, es ist etwas, was heute vollkommen ausgeblendet wird. Da wird überhaupt nicht drüber gesprochen. In der Kirche erst recht nicht. Aber wir wissen ganz genau, Gott ist eben nicht nur ein Gott der Liebe, der Barmherzigkeit, der Geduld, der Treue, sondern er ist auch ja, ein Gott des Zornes. Und der Gott des alten Bundes, liebe Geschwister, stelle ich immer wieder fest, dass man da enorme Schwierigkeiten hat mit Gott des alten Bundes und Gott des neuen Bundes. Nicht der Gott des alten Bundes ist derselbe wie der Gott des neuen Bundes. Auch wenn wir verstärkt von Gottes Zorn im Alten Testament lesen. Aber er ist der gleiche Gott und wir müssen wissen, der Zorn Gottes ist nicht etwas, was nur in der Vergangenheit liegt, sondern ist auch etwas, was noch kommen wird, liebe Geschwister. Das nehme ich nach Offenbarung 15 und 16, ja, eines Tages die Zorneschalen über diese Welt ausgegossen werden. Also der Zorn Gottes ist etwas, was noch kommen wird. Und nicht, was nur in der Vergangenheit liegt. Und stehst du unter dem Kreuz, dann bist du geschützt vor diesem heiligen Zorn Gottes. Stehst du allerdings nicht unter dem Zorn Gottes, unter dem Kreuz Gottes, dann bleibst du, nicht, dann kommst du erst, dann bleibst du unter dem Zorn Gottes. Jemand hat das mal so schön ausgedrückt, das hat mir richtig gut gefallen. Das Kreuz ist der Blitzableiter des Zornes Gottes. Das Kreuz ist der Blitzableiter des Zornes Gottes. Und deswegen, liebe Geschwister, ist es wichtig, dass auch das einer Menschheit gepredigt wird. Natürlich in einer Ausgewogenheit, die Liebe und alles, was da mit zusammenhängt. Aber es ist ja auch so, im Grunde genommen gehört ja zu der Liebe Gottes eben auch der heilige Zorn Gottes. Aber ich sage es mal trotzdem, dass auch der Zorn Gottes wirklich gepredigt wird. Natürlich in einer Ausgewogenheit, ganz klar. Liebe und Zorn Gottes nicht. Aber es muss der Menschheit gesagt werden, weil die Bibel es bezeugt. Und wenn eine Kirche oder eine Gemeinde diese Botschaft nicht predigt, dann wird sie schuldig an den Menschen, weil die Menschen dann letztendlich glauben, nicht, dass Gott am Ende alles gut sein lässt, fünfe gerade sein lässt, alles unter den Teppich kehrt. Deswegen ist auch wirklich der heilige Zorn Gottes auch zu predigen. Und jetzt ein letztes, Gottes Herrlichkeit. Ja, Gottes Herrlichkeit, ich sage es mal so, das ist ja auch etwas, da fehlen uns eigentlich die Worte, um das wirklich beschreiben zu können, was Gottes Herrlichkeit ist. Nicht, ich kann von seiner Allmacht reden, von seiner Allwissenheit, von seiner Allgegenwärtigkeit. Das mag alles zu dieser Herrlichkeit mit dazugehören, aber ich bin da ganz ehrlich und offen, meine Worte reichen wirklich nicht aus, um das auszudrücken, was Herrlichkeit Gottes ist. Herrlichkeit Gottes ist im Grunde genommen so groß, dass sie kein Mensch aushalten kann. Und dafür haben wir auch das ein oder andere Beispiel in der Bibel. Im Alten Testament wird ja davon berichtet, dass der Mose nicht in die Stiftshütte gehen konnte, weil die Herrlichkeit Gottes da war. Da war. Aber das Wunderbare, das muss ich noch erwähnen, das Wunderbare an dieser Herrlichkeit Gottes ist ja jetzt, wenn wir es jetzt aufs Neue Testament beziehen, im Neuen Testament wurde ja in Jesus Christus diese Herrlichkeit sichtbar, dass wir sie sehen, dass die Menschen sie damals sehen konnten. Nicht? Wir haben ja einen wunderbaren Beleg dafür, Johannes 1, Vers 14b. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Also im Neuen Testament wird in Jesus Christus die Herrlichkeit Gottes sichtbar. Oder wurde sichtbar. Und deswegen ist es natürlich, weil diese Herrlichkeit Jesus Christus ist, deswegen ist es natürlich genauso wie bei dem Zorn Gottes wichtig, dass wir auch die Herrlichkeit, sprich Jesus Christus, verkündigen. Dass wir Jesus Christus eben predigen. Und deswegen ist es immer gut, wenn wir das auch im Vater Unser zum Ausdruck bringen. Da heißt es ja am Ende, und das Reich und die Kraft und seine Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja, liebe Geschwister, und deswegen möchte ich schließen mit einem Liedvers. Oder nochmal zusammenfassend sagen, also es hat mich fasziniert an diesem ersten Kapitel von Maleachi, besonders diese ersten 5 Verse. Nicht, dass wir da Entscheidendes erfahren und hören über Gottes Liebe, über Gottes Erwählung, über Gottes heiligen Zorn und über Gottes Herrlichkeit. Und was einem Gott auch aufschließt, wenn man sich wirklich die Mühe macht, darin zu forschen. Wie gesagt, wir können es nicht erschöpfen, diese 4 Punkte, diese 4 Einzelthemen. Das können wir nicht erschöpfen. Aber ich denke, dass wir doch einiges auch für die kommende Woche mitnehmen dürfen. Und schließen möchte ich mit einem Lied, was wir auch nachher singen werden, 354. Und zwar, ich möchte nur eine Strophe davon vorlesen. Ich will dich lieben, meine Stärke. Ich will dich lieben, meine Zier. Ich will dich lieben mit dem Werke und immerwährender Begier. Ich will dich lieben, schönstes Licht, bis mir das Herz bricht. Amen. Ich darf euch bitten, dass wir uns zum Gebet erheben. Ja, himmlischer Vater, im Namen deines Sohnes Jesus Christus möchten wir dir danken für diesen, ja, für dieses trotz alledem wunderbare und heilsame Wort. Wir möchten dir danken, dass du in unser Leben hineinsprichst, dass du uns zusagst, ich habe dich lieb, ohne Bedingungen, ohne Erwartungen, ohne Voraussetzungen. So hast du uns geliebt, Herr. Und halte dieses Wort, was über unserem Leben steht, halte dieses Wort durch deinen Geist fest in unserem Leben. Und wir möchten dir danken, dass du auch unsere Schwankungen, unsere Zweifel siehst und dich eben nicht enttäuscht, beleidigt von uns abwendest. Und wir möchten dir auch danken für deine Wahl, ja Herr, für deine Wahl. Danke, dass du deinen ganzen Heilsplan abgestellt hast auf dieses Jahr der Erwählung. Und Herr Jesus Christus, ich glaube, wir begreifen immer mehr, dass auch die Ewigkeit nicht ausreichen wird, um dir dafür zu danken. Aber wir wollen es nicht versäumen, das jeden Tag zu tun, dass du uns wirklich vor Grundlegung der Welt erwählt hast. Und wir wollen dir auch so von Herzen danken, dass du mit aller Verbindlichkeit und Treue zu diesem Jahr stehst, dass deine Liebe wirklich unveränderlich ist. Und danke, Herr Jesus Christus, dass wir das auch eines Tages sehen dürfen. Danke für deine Liebe, für deine Treue, für deine Geduld, für deine Barmherzigkeit, für deine Güte. Und so können wir nichts anderes als seinen hohen, heiligen Namen loben, preisen und ehren.